Ja. Und da ist es schon wieder der Podcast, der alle Leute begeistert und alle Leute sehr verrückt macht. Magas Pralle Plaudertasche Podcast. Und wir freuen uns. Heute ist ein Gast da, ein weiblicher Gast, aber mehr darf ich nicht verraten. Die Maga möchte den Rest erzählen.
Genau, das mache ich.
Und das macht sie jetzt dann.
Also vorab, liebe Zuhörer, hört euch bitte das bis zum Schluss an, mein Podcast, das mal, weil der ist so wahnsinnig interessant. Ne? Also ich fange jetzt mal ein wenig an. Ich muss heute viel vorher ein wenig erzählen. Ich habe viel recherchiert und das ist eben so interessant. Und das müsst ihr alles mal anhören. Also kürzlich habe ich ein Gespräch gehabt mit einem jungen Pfarrer und der hat mir so was Schönes und Gefühlvolles berichtet, dass ich glatt feuchte Augen bekommen habe. Zu seiner Primiz, also zum Pfarrdienst 2016, war auch eine ihm nicht bekannte ältere Frau anwesend, die ihn recht gütig und liebevoll und wohl auch voller Stolz angesehen hat und sich dann wie folgt bei ihm vorstellte, indem sie sagte: Ich bin diejenige, die sie zuallererst in den Händen gehalten hat. Ich bin ihre Hebamme. Ist diese Antwort nicht wunderschön und so ergreifend? Ja, und nun habe ich heute jemanden bei mir, deren wohl etwas ältere Kolleginnen mit Sicherheit auch viele meiner Fans als allererstes in den Händen gehalten haben. Und ich spreche von der Berufsbezeichnung Hebamme. Herzlich willkommen, Frau Claudia Meyer, Hebamme aus Obergemaden bei Langfurt hinter unserem Hesselberg.
Ja, hallo. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin mega aufgeregt. Das ist das erste Mal, dass ich in so einem Format mitmachen darf. Und ich freue mich riesig, hier zu sein.
Das ist schön, aber man merkt gar nicht, dass aufgeregt ist, überhaupt nicht ist aufgeregt.
So soll es sein.
Ja, ich muss natürlich das mal ein wenig viel ausholen. Ich habe mich recht schlau gemacht und ich werde dann natürlich um der Claudia, wir sind bei du, um ihre wohlwollende Bekräftigung bitten, dass ich alles richtig erkläre. Ja, also das Wort Hebamme, Heviana Ahnin, die das Neugeborene aufhebt. Also das hat man auch früher als Wehmutter bezeichnet und ist eine nichtärztliche Person, die während der Schwangerschaft und der Geburt des Wochenbetts und auch danach die Schwangeren und Wöchnerinnen berät und betreut. Habe ich richtig gesagt, ne?
Genau, so ja. Ist richtig.
Also da muss ich dann jetzt noch ein wenig erzählen. Im Altertum war Hebamme auch als eins der ältesten Frauenberufe angesehen. Und da gab es Tempelmalereien 3000 Jahre vor Christus und die zeigen schon eine Drillingsgeburt des Sonnengottes Ra und da sind Hebammen mit aufgeführt. Und dann auch noch beim Auszug der Israeliten aus Ägypten in das versprochene Land Kanaan, heißt es im zweiten Buch Mose, und Gott tat den Hebammen Gutes und das Volk vermehrte sich und wurde sehr stark, weil die Hebammen Gott fürchteten, geschah es, dass er ihnen Nachkommen schenkte. Also wird schon alles erwähnt, ne? Ja, und dann im antiken Athen, zu Philosoph Sokrates Zeiten, das war so 400 vor Christi, da war es Brauch, dass nur Frauen Hebammen werden konnten, die selbst schon geboren haben, ihres Alters wegen aber selbst nicht mehr schwanger werden konnten. Durch diesen Brauch sollte sichergestellt werden, dass Hebammen jederzeit zur Verfügung standen und durch ihre eigene Geburtserfahrung befähigt waren, Geburtshilfe zu leisten. Zu den wesentlichen Aufgaben der Hebamme gehörten neben der Anregung und Reduzierung der Wehen, der Entbindung des Kindes, auch die Ehevermittlung, das habe ich auch noch nicht gewusst, sogar auch Schwangerschaftsabbruch. Ja, im Unterschied zu den Hebammen kommt laut Sokrates die Beurteilung der Frucht hinzu, ob sie am Leben bleiben und aufgezogen werden soll oder nicht. Ein Recht, das zu dieser Zeit in Athen der Vater ausübte. Auch bei den Römern bestimmten die Familienväter allein, ob das von der Hebamme zu seinen Füßen gelegte Neugeborene des Lebens würdig war. Hob der das Kind auf und ließ es mit den Füßen den Boden berühren, wurde es Mitglied der Familie und der Gesellschaft. Geschah dies nicht, so wurde es ausgesetzt. Das ist ja ganz, ganz schlimm, ne? Aber Gott, das waren ganz andere Zeiten, gell? Besonders angesehene Hebammen wurden gelegentlich als Ärztinnen bezeichnet. Und da gab es dann auch das erste Hebammenlehrbuch, die Gynaikeia. Oh Gott, habe ich das richtig ausgesprochen? Naja. Wurde so um 117 von Soranos von Ephesus verfasst. Dieses Lehrbuch wurde dann 220 vom griechischen Arzt Muscio bearbeitet und erneut herausgegeben. Es fasste in lateinischer Sprache erstmals die Standards der Geburtshilfe zusammen und brachte damit das Fach maßgeblich voran. Es wird vermutet, dass Soranus sein Werk aus Überlieferungen von Hebammen zusammengestellt hat. Also der hat es freilich nicht gewusst, der hat sich dann da schlau gemacht und hat alles, was die Hebammen ihm so erzählt haben, hat er dann praktisch verfasst und geschrieben. Da, jetzt kommt was. Das wohl um die Mitte des zweiten Jahrhunderts nach Christus verfasste Protoevangelium des Jakobus berichtet anlässlich der Geburt Jesu, dass eine der beiden anwesenden Hebammen, nämlich Salome, die Jungfräulichkeit Maria überprüfen wollte, wobei ihre Hand verdorrte, aber bei der Berührung der Windeln Jesus wieder sofort verheilte. Das ist auch ein Motiv, das in der Kunst dargestellt wurde, und zwar auf einem Elfenbeinrelief in der Maximilianskathedrale in Ravenna, so um 1430. Oh Gott, ich glaube, ich habe jetzt die heilige Weihnachtsgeschichte umgeworfen mit dem Ausspruch da, was ich da alles vorgelesen habe. Weil da hat es ja eigentlich bloß einen Stein gegeben und eine Krippe und eine Windel und von wegen, da hat man nichts von der Hema gehört. Da waren die Hirten da und die Engel. Naja, ja, jetzt habe ich sehr, sehr viel vorauserzählt. Und jetzt brauche ich natürlich die Claudia. Die muss jetzt uns ein wenig ihren Werdegang erläutern. Was hat dich zu diesem verantwortungsvollen Beruf veranlasst, Claudia?
Tja, das ist eine ganz interessante Frage. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie beim Pfarrer, finde ich. Also man findet eine Berufung. So ging es zumindest mir. Ich habe einen medizinischen Fachberuf gesucht, der mich nah an die Leute ranlässt. Das habe ich mit einer Hebamme eigentlich gefunden.
Ja, das ist schön.
Ich habe mit ganz, ganz vielen verschiedenen Menschen zu tun, viele Menschentypen. Jede Schwangerschaft läuft anders, weil jeder Mensch andere Empfindungen hat, andere Bedürfnisse, und das macht den Beruf einfach so vielschichtig.
Ja, das ist schön. Du kommst ja nicht von der Gegend. Du bist, glaube ich, von Coburg, oder?
Genau,
ist das richtig?
Ich bin gebürtig aus der Nähe von Coburg und bin dort aufgewachsen. Und bin dann in Erlangen dort in die Schule für Hebammen gegangen.
Ah, das hätte ich auch noch gefragt.
Genau,
ja,
das war damals noch ein ganz normaler Lehrberuf und kein Studium. Und wir waren 20 Azubinen, die dort ihre Ausbildung absolviert haben. Und genau, und dann bin ich der Liebe wegen,
natürlich,
in Oberkimmaten gelandet.
Das ist ja schön, ja. Frage, wie lange hat das Studium gedauert so?
Also meine Ausbildung damals waren noch 3 Jahre, das Studium jetzt sind 7 Semester, also 3,5 Jahre.
3,5 Jahre, ja, okay. Genau. Und jetzt muss ich mal, ich habe da gar keine Ahnung, gibt es da Aufstiegsmöglichkeiten irgendwie, dass man... Ich weiß es nicht, gibt es in einem Krankenhaus auch Hebammen, die da immer...
Ja, natürlich. Also wir haben verschiedene Tätigkeitsbereiche. Ich kann selbstständig arbeiten, so wie ich es jetzt mache, oder mich in der Klinik anstellen lassen. Als angestellte Hebamme kann ich natürlich auch, wenn die Klinik das zulässt, nebenbei freiberuflich arbeiten.
Das ist ja schön, ja. Jetzt gibt es auch männliche Geburtshelfer. Da hat es doch mal irgendwas mit den Entbindungspfleger gegeben. Gibt es das noch?
Also Entbindungspflege heißt das jetzt nicht mehr. Das sind jetzt männliche Hebammen, ganz normal.
Okay.
Und es gibt meines Wissens nicht sehr viele.
Ja, also wer will das schon eigentlich, oder? Der hat doch überhaupt keine Ahnung, oder?
Naja, ich sag's mal so. Also in meiner Ausbildungszeit hatte ich auch noch keine Kinder. Da wusste ich auch noch nicht, wovon ich da rede, wenn ich den Frauen sage, sie sollen jetzt so und so mitdrücken
Wenn man so sieht, ja, vielleicht, aber trotzdem, also Also ich könnte mir das jetzt nicht so ganz gut vorstellen.
Also in meiner Ausbildungszeit oder während meiner Ausbildungszeit gab es einen Mann, der sich beworben hat, der dann nach mir die Ausbildung angefangen hat. Das war so ziemlich der einzige Mann, den ich jemals kennengelernt habe in dem Beruf. Es gibt wohl einige, die das machen, die auch gut frequentiert sind, also wo die Frauen eigentlich kein Problem damit haben, weil sie sagen, zum Gynäkologen gehe ich ja auch.
Ja, naja, das stimmt schon.
Und das ist ja auch oft ein Mann.
Ja, und ich weiß ja, früher war immer praktischer Arzt und Geburtshelfer, war immer auf dem Emailschild bei jedem Doktor gestanden, Allgemeinarzt, ne? Also so kann ich mir das nur denken.
Ja.
Ja, wie ist denn das? Wann setzt sich jetzt da Schwangere mit dir in Verbindung? Ist das erst einmal Mund-zu-Mund-Propaganda ein wenig so? Ja, oder?
Genau, also meine Frauen, es ist immer schwierig zu sagen, das sind ja keine Patienten, die sind ja nicht krank, also sind das meine Frauen.
Ja.
Die melden sich relativ zeitig schon. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir nicht so viele sind und ja, die Frauen Angst haben, dass sie dann keinen mehr haben, der sie betreut. In der Regel so, manche machen zu Hause ihren Schwangerschaftstest und rufen direkt bei der Hebamme an.
Und welchen Radius betreust du jetzt dann das?
Also 30 Kilometer um meinen Wohnort rum fahre ich schon.
Na, da schau her. Na ja, gut, ja. Und wie oft bist jetzt du dann da bei der Person, bei der Schwangeren? Und
also ich,
wie geht es
ich
voran?
Selber, ja, jede Hebamme hat so ein bisschen ihr eigenes Dogma, wie sie gerne arbeiten möchte. Und ich besuche die Frauen in der Regel ab der 12. bis zur 16. Schwangerschaftswoche das erste Mal. Und dann stelle ich der Frau vor, was ich alles anbiete, was sie von mir gerne haben kann. Ich könnte die Schwangerenbetreuung komplett übernehmen, bis auf die Ultraschalluntersuchungen, wie ein Frauenarzt im Prinzip auch. Und wir hätten ja die Möglichkeit, dass die Frauen dann zum Gynäkologen gehen, zum Ultraschall und die restlichen Untersuchungen machen wir zu Hause.
Aha, also du könntest da Ultraschall machen? Bei
Nein, das macht der Frauenarzt.
Genau. Ach so, ja, okay.
Aber alles drumherum mit Baby abtasten, die Lage beurteilen, den Verlauf der Schwangerschaft, Blutuntersuchungen, die anstehen, das kann ich alles selber machen.
Ach, doch, schau her.
Und kann dann die Frauen zum Ultraschall, zum Gynäkologen schicken.
Gibt es eigentlich noch so eine Zangengeburt und Sauglocke? Das waren einmal so furchtbare Sachen, was man mal gehört hat.
Ja, das gibt es auch noch.
Wirklich noch?
Ja, ja, Zangengeburt eher weniger, aber Sauglockengeburten sind immer wieder mal nötig, wenn es zu Komplikationen unter der Geburt gibt.
Wann stellt man oder wie stellt man dann fest, ob ein Kaiserschnitt nötig sein müsste?
Das ist ein sehr komplexes Thema, das du da gerade ansprichst.
Das
also da,
ich, ja.
Das ist wirklich eine Einzelfallentscheidung. Das kann man gar nicht so pauschal sagen. Ich bin ja viel in der außerklinischen Geburtshilfe unterwegs gewesen, mit Hausgeburten und auch im Geburtshaus in Meinhardswinden zu Beginn meiner Karriere oder meiner Berufslaufbahn. War dann eine Zeit lang in Dinkelsbühl im Krankenhaus, bis die Abteilung geschlossen worden ist. Und da hatten wir ja den Vorteil, dass wir Belegärzte hatten. Also die sind nur dazugerufen worden von uns Hebammen, wenn irgendwelche Besonderheiten unter der Geburt waren. Und wenn jetzt zum Beispiel kein Geburtsfortschritt zu verzeichnen ist, also dass man sagt, der Befund bleibt gleich bei der Untersuchung, das Kind rutscht nicht tiefer, der Muttermund eröffnet sich nicht, solche Sachen, dann kann es manchmal nötig sein, dass man einfach unterstützende medizinische Maßnahmen braucht.
Ja, dass man auf jeden Fall sicher geht, ne?
Genau.
Wie viel Bobbeli hast denn du schon ins Leben geholt?
Also dadurch, dass ich jetzt nicht so im Schichtdienst arbeite wie andere Kolleginnen, ist es bei mir nicht ganz so viel, aber so um die 400 sind es auch gewesen.
Oh ja, da schau her. Ach, das ist ja wunderbar. Ein mächtiges Leben, das ist ja ganz toll. Ja, man hat ja mal immer ein wenig so gehört, dass da Probleme mit der Krankenkasse oder mit Verklagen oder Regress oder, ne?
Ja.
Gibt es das?
Genau.
Was ist das Problem da immer noch so?
Das Problem ist meistens, oder würde ich sagen, dass einfach die Streitlust der Leute etwas gewachsen ist, dass
ja, das
immer
stimmt.
ein Verantwortlicher gefunden werden muss und dass dann bei Komplikationen, wo man früher einfach gesagt hat, naja, das war halt eben jetzt mittlerweile immer ein Schuldiger gesucht werden muss und dann geht das oft vor Gericht. Deswegen ist auch unsere Berufshaftpflicht so das immens gestiegen.
Das hätte ich gerade gefragt, die ist bestimmt recht teuer.
Genau, also wenn ich Geburtshilfe anbieten möchte, dann muss ich eine eigene Haftpflichtversicherung haben. Das heißt, oder ich bin voll angestellt bei der Klinik, dann trägt die Kosten die Klinik.
Klinik, ja.
Wir haben aber ungefähr ein Viertel aller Kliniken, die eine Belegabteilung haben für die Geburtshilfe. Das heißt, es gibt Beleghebammen, die sich verpflichten, mit dem Krankenhaus einen Vertrag abschließen, einen Dienst aufrechtzuerhalten, dass immer eine Hebamme vor Ort ist.
Vor Ort, ja, das und ist ja wichtig. Ne?
Genau, und deswegen müssen diese Hebammen ihre Haftpflichtversicherung selber bezahlen. Die liegt momentan bei ungefähr 1.000 Euro im Monat.
Bitte was?
Genau, so
um
schaut's aus.
Um Gottes Willen.
Und nach der neuen Hebammengebührenverordnung wird jetzt neu abgerechnet. Das, weil die Argumentation ist, ich kann nicht, wenn ich zwei oder drei Frauen gleichzeitig vor Ort habe, kann ich nicht jeder Frau 100% Aufmerksamkeit schenken und deswegen wird gestaffelt bezahlt. Das heißt, wenn ich eine Frau betreue, bekomme ich für diese Frau 80% von der Gebührenvergütung, für die zweite Frau nur noch 30%, für die dritte Frau auch 30%. Und wenn eine vierte Frau kommt, dann mache ich die umsonst.
Das ist sowas nah.
Dadurch haben diese Hebammen ungefähr ein Drittel weniger Einnahmen und die gleichen Ausgaben.
Ach, das ist ja, und man muss ja erfahren und muss, ja, jetzt ist sowas
nah. Genau, und deswegen hinterfragen ganz, ganz viele dieser Beleghebammen der Kolleginnen einfach, ob dieser Beruf in dem Umfang überhaupt noch zu stemmen ist. Und wenn das wegfällt, hätten wir jetzt zum Beispiel Nördlingen die Klinik, die wegfallen würde, wenn die Hebammen sagen, sie machen das nicht mehr. Das sind alles Beleghebammen dort.
Ach, meine Zeit, also das kann man sich gar nicht vorstellen. Der Hebamme braucht man, ich weiß das, wie meine Schwesterle geboren ist, das war, und mein Mann, sei Oma, war auch Hebamme und die ist mit dem Mopedle gefahren in Heidenheim und der Gegend rum, bei Nacht und Nebel, also die war ganz bekannt.
Ja.
Was ist jetzt dann der größte Konkurrent von dir? Ist es dann der Arzt selber und Geburtshelfer und oder was kann man da sagen? Der betreut ja eigentlich dann die Schwangere gar nicht, ne?
Also er überwacht die medizinischen Komponenten. Ja, die Medizin. So
ja, genau. Aber
ich sehe das aber in keinem Fall als Konkurrenz. Für mich ist das eigentlich eine Bereicherung. Und ich würde mir mehr Kollegialität wünschen. Also dass es in Ordnung ist, wenn eine Frau sich entscheidet, ich möchte die Vorsorge von der Hebamme machen und gehe nur zu den Ultraschalluntersuchungen zum Arzt. Das haben die Gynäkologen nicht so gerne, weil sie sagen, sie sagen halt, sie würden die Verantwortung nicht für die Schwangerschaft übernehmen können. Wobei ich denke, das sollte jede Frau für sich selber tun.
Ja, denke ich schon. Ne? Hast dann immer noch recht Kontakt mit den Familien, denen du geholfen hast, das Kind auf die Welt zu bringen?
Also es gibt Familien, die man öfter trifft und die einem näher am Herzen sind. Gerade Familien, bei denen ich Hausgeburten begleitet habe, die sind natürlich schon immer sehr nah an mir dran.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Und gerade auch
das prägt, ne? Prägt und bindet, ne?
Und gerade auch so Erlebnisse, die vielleicht nicht so günstig gelaufen sind, wo es Komplikationen gab oder so, die trägt man schon nah an sich, ja.
Was war jetzt so dein schlimmster oder traurigster Fall? Kann man da was sagen?
Ich habe das große Glück, dass ich noch nie ein Kind oder eine Mutter verloren habe unter der Geburt.
Oh, das ist doch wunderbar.
Das ist schon was, was...
das ist was Wunderbares, ne?
Ja. Wir hatten natürlich schon immer wieder mal brenzlige Situationen, wo ich ein Kind reanimieren musste, wo wir dann auch einen Krankenwagen und Hubschrauber gebraucht haben.
Aber trotzdem gerettet, ne?
Genau, dem Kind geht es mittlerweile gut. Der entwickelt sich super, der kleine Mann, und auf den bin ich ganz besonders
das
stolz.
Ist schön. Und wo warst du ganz besonders glücklich so in deiner Zeit?
Ach, ich bin jedes Mal glücklich, wenn eine Geburt komplikationslos verläuft, ich ein gesundes Kind im Arm halten darf und eine gesunde Mama zurücklassen darf. Und
na, das ist doch schön.
Glückliche Familie.
Ja, und gibt es Zwilling und Drilling auch oder Zwilling schon wegen, ne, oder?
Gibt es auch durch die Reproduktionsmedizin immer mehr Mehrlinge natürlich. Die sind aber eher weniger hier bei uns in dem Bereich, die gehen meistens in Pränatalzentren, also in größere Kliniken, meistens in Unikliniken. Spontangeburten von Drillingen eher nicht. Zwillinge ja, wenn sie eine gute Geburtsposition haben, dann schon. Aber bei uns haben wir eher, ja, ist eher Kaiserschnitt angeraten bei Mehrlingen.
Wenn jetzt, wenn jetzt da Zwillinge sind, wie liegen die drin? So wie Yin und Yang so? Oder liegen die?
Das ist ganz unterschiedlich.
Das ist unterschiedlich, ja.
Also es gibt Zwillinge, die legen sich komplett quer in den Bauch.
Ach komm.
Die können dann halt nicht spontan geboren werden. Wenn sie beide mit dem Kopf nach unten liegen, ist eigentlich
dann
die
ideale Position.
Und dann kann man es probieren. Die Kinder sollten möglichst die 37. Schwangerschaftswoche erreichen, weil einfach dann die Lungenreife, besonders bei den Kindern, einfach gut ausgeprägt ist.
Ach Gott, ja. Und hast dann auch Kindli gehabt, die in einen Brutkasten gekommen sind? Gibt es das auch noch immer so?
In der außerklinischen Geburtshilfe nicht. Da dürfen die Babys ab der 37. Woche zu Hause geboren werden. In den Kliniken kann das immer wieder mal
kommt
passieren.
Kommt aber zu vor, Naja, das ist schon schön. Jetzt wollte ich dich fragen, kennst du, man sagte immer, früher hat der Storch die Kinderli gebracht, ne? Ja. Das war schon so. Kennst du die Telefonnummer vom Klapperstorch?
Ah, die brauche ich nicht, der wohnt nebenan.
Also ich sage das aber, das ist 215893. Wenn zwei sich eins in 5 Minuten nicht acht geben, werden sie 9 Monaten 3.
Das ist eine sehr
gute Nummer. Das ist doch eine gute Nummer.
Die gebe ich weiter, auf jeden Fall, dann ist mein Beruf gesichert.
Und dann habe ich auch noch mal wegen einen Spruch, der ist vielleicht ein wenig gastig, lieber hochschwanger als niederträchtig.
Oh, der ist gut.
Ja, also Claudia, jetzt bedanke ich mich ganz herzlich, dass du den Weg zu mir gefunden hast.
Sehr, sehr gerne.
Und mit mir so nett plaudert hast und alles ein wenig so erzählt hat, was so alles mit Schwangerschaft und Geburt sich an sich hat. Und hast also ganz tolle Informationen uns gegeben und da bin ich dir ganz dankbar dafür.
Das freut mich.
Und es hat mich arg, arg gefreut.
Vielen Dank nochmal für die Einladung. Es war sehr toll, eine Plattform zu haben, wo man auch mal ein paar Anliegen anbringen kann.
Schön, das ist
Lieben
prima,
Dank dafür.
Gell? Ja, gell? Ja, naja, dann verabschieden wir uns wieder und es kommt nächste Woche wieder irgendwas von mir. Gell? Nochmal herzlichen Dank.
So, ja, auch herzlichen Dank von mir an dich, Claudia, und an die Marga natürlich. Und nächste Woche gibt es wieder einen Podcast von der Marga und jeder kann diesen Podcast abonnieren. Es ist kostenlos. Einfach im Anschluss auf einen Button drücken, abonnieren und dann sind Sie im Abonnement mit der Marga und ihrem Podcast. Bis dann, danke, das war's.